Hallihallo, schöne Community, beziehungsweise liebe Community, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Enflourishment, dein Podcast für deine innere Stärke, mehr Selbstbewusstsein und mehr Mut. Und gerade über das Thema Mut möchte ich heute sprechen. Ich habe eine ganz tolle Gästin dabei. Ich habe sie bei einem fantastischen Dinner kennengelernt. Es war ein Dinner im letzten Jahr im Dezember. Von einer tollen Kollegin, die sich einsetzt für mehr Selbstführung für Frauen. Und wir saßen nebeneinander und sind ins Gespräch gekommen. Und damit ich euch die liebe Julia und ihre Geschichte gar nicht vorenthalte, liebe Julia, stell dich doch einmal vor. Wer bist du denn?
Als erstes mal danke für die Einladung. Also ich freue mich sehr aufs Gespräch heute. Und genau, Julia, ich definiere mich gerne als Unternehmerin im Herzen, weil ich das jetzt einfach seit Jahren mache und das eine absolute Leidenschaft von mir ist. Und seit nun 4,5 Jahren baue ich die Tomorrow University mit auf, eine Uni, die wir wirklich neu gegründet haben. Also da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Also sehr, sehr spannende Reise bis dahin und arbeite vor allem an der Entwicklung der Community. Also wie können wir wirklich einfach eine mega schöne Experience unseren Studenten bieten und parallel neue Studenten aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Hintergründen anziehen und an die Uni bringen.
Toll schön. Wenn du sagst, dass du Unternehmerin aus Leidenschaft bist, das ist ja nicht das erste Unternehmen, wo du mitwirkst. Was hast du denn davor gemacht? Und du darfst auch gleich mal ein bisschen anteasern, wie alt du bist. Da ist nämlich, dass es manchen Menschen ist es in die Wiege gelegt, die losgegangen sind.
Genau, sehr, sehr spannend. Also ich hatte die ersten unternehmerischen Erfahrungen, würde ich retrospektiv sagen, mit 14. Ich habe damals gestartet mit Nachhilfe. Es war einfach eine absolute Leidenschaft, auch einfach Leuten, einfach Kindern, Schülern damals eben zu helfen und einfach besser, schneller zu lernen. Und daraus wurde dann so das erste Business einfach mit, es gab viele andere Nachhilfelehrerinnen, Lehrer, die ich kannte und ich hatte einfach viele Leute, die bei mir lernen wollten. Das ging irgendwann nicht mehr, weil man kann auch nur irgendwie mit 5 bis 10 Leuten zur selben Zeit arbeiten und dann kam schon die erste Idee, lass doch einfach irgendwo ein Netzwerk schaffen, wo man eben die Nachhilfelehrer mit den Nachhilfeschülern verknüpft und das war so das erste Business. Damals war mir gar nicht bewusst, dass es ein Business ist, aber die erste Sache, die ich aufgebaut hatte. Und das ging dann mal für ein paar Jahre so, ich glaube so 4 Jahre waren es und dann mit 18, 19 im letzten Jahr, im Matura-Jahr nennen wir das in Österreich, komme aus Wien Umgebung, in Deutschland eben Abi, da kam die Idee, lass doch eine Suchmaschine bauen, wo man eben alle Angebote draußen bündelt und eben mit den Zielen eben verbindet von eben den können Schüler sein, Studenten sein oder einfach ja, Erwachsene, um ihnen eben die Suche von Bildungsangeboten zu erleichtern, weil die war einfach für mich persönlich sehr, sehr schwer. Es gibt so viele Angebote draußen und die schwierigste Sache ist, das für sich passende Angebot zur passenden Zeit zu finden. Und das habe ich damals für 2 Jahre gelöst und genau, und danach ging es mit Tomorrow University weiter, seit nun 4,5 Jahren. Und zu deiner Frage, wie alt ich bin, 25, hatte jetzt im Januar Geburtstag und bin
Oh,
definitiv
happy
schon
birthday!
Dankeschön, aber habe schon ein paar Jahre Entrepreneurship und Unternehmertum hinter mir.
Ja, krass, 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 krass. Und wie, also wenn du sagst, okay, ihr habt da quasi eine Plattform entwickelt, wo ihr einfach wie so ein Matching-System, das ist ja jetzt, ja, dann, also wenn du jetzt 25 bist, das ist echt der Knaller, das darf man auch eigentlich gar nicht sagen, ne? Und dann irgendwie vor 11 Jahren, da gab es das ja auch in der Intensität noch gar nicht. Und das, also das, was wir heute an Softwareunternehmen kennen, das ist ja, also so alt ist es noch nicht. Was ist aus dem Unternehmen geworden? Gibt es das heute noch? Was hast du damit gemacht?
Genau, also vielleicht, ich persönlich bin kein Entwickler. Das heißt, ich hatte nie so Erfahrung mit der technologischen Entwicklung von Produkten oder Startups. Das heißt, ich habe immer Lösungen gebaut, die mit Tools, die schon bestanden sind. Und das waren ganz banale Dinge wie WhatsApp-Gruppen, die einfach gut funktioniert haben. Und genau, es stimmt, vor 11 Jahren war die Situation definitiv noch eine andere. Was ist mit dem Unternehmen passiert? Also ich habe dann, das war dann 2020, wo ich dann eben 2 Jahre in dem Unternehmen drinnen war, wo ich dann entschieden habe, okay, also wenn ich jetzt Tomorrow University mache, bedeutet das, ich kann damit nicht weitermachen. Und für mich ist es entweder all in oder all out. Das ist eine Philosophie von mir. Und ich habe dann entschieden, einfach Teile davon abzugeben und da weiterzuziehen. Und für mich war die wertvollste, also es war schon einfach irgendwo auch schmerzvoll, also irgendwas, was hinter sich zu lassen, was einfach die letzten 2 Jahre irgendwo das Leben war, war schon einfach echt schmerzvoll. Auf der anderen Seite war es ein guter Abschluss und vor allem eine richtig, richtig gute Lernerfahrung. Einfach die so jung zu machen, welche Dinge man im Founding-Team macht und nicht macht und wie man irgendwie Kapital beschafft oder nicht beschafft, wie man das erste Produkt baut oder eben nicht baut. Also das waren sehr, sehr wertvolle Erfahrungen, die da machen durfte.
Unbedingt. Etwas, was wir ja auch besprochen haben, wo du sagst, ach, das ist so, das merkst du, das macht dich aus, ist das Thema, passt so schön, wenn du sagst, all in oder all out. Also es ist ja ein Teil von, es ist deine Passion, es ist deine Leidenschaft. Wie hast du denn deinen Weg dahin gefunden? Also so mit 14 sagst du, hier, ich finde irgendwie Lehren oder überhaupt Menschen zu empowern oder ihnen ja die Hand zu reichen, dass sie über sich hinauswachsen. Wie bist du an diese Themen gekommen, dass du sagst, oh, da habe ich das, ey, das gibt mir echt viel Freude?
Sehr, sehr schöne Frage. Und ich würde mich als sehr intuitiven Menschen beschreiben. Eben sehr, sehr gutes Gefühl, worauf ich Lust habe und nicht Lust habe. Und eine Sache, die mir immer unglaublich Spaß gemacht hat, ist einfach anderen beim Wachsen zu helfen. Und das ist eine Sache, die sich durchzieht einfach über alle Stationen bis jetzt. Und ich habe damals einfach gemerkt, ich bin einfach im Lernen gut, ich bin vor allem in gewissen Themen gut und ich kann anderen dabei helfen, da genauso gut im Lernen zu werden und in den Themen gut zu werden. Und einfach für mich war das Schönste dabei, einfach zu sehen, du startest an einem Punkt und du kommst zu einem ganz anderen Punkt. Und das war für mich einfach eine krasse, krasse Leidenschaft und ist es noch immer. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum für mich alle drei Stationen, es geht um Education, es geht um Bildung. Und ich glaube, der Kern dahinter, warum Education und Bildung für mich so spannend ist, ist eben wirklich, Menschen beim Wachsen zu helfen und zu helfen, deren Potenzial auszuschöpfen.
Ja, voll schön. Und davon braucht es ja auch immer mehr. Also gerade was ja auch spannend ist, ihr seid ja eine Universität, die akkreditiert ist. Es ist ein MBA. Also da braucht es ja auch Mut für. Ich sag mal, in diesen Markt reinzugehen, um sich einen Namen zu machen, um dass man Teilnehmende findet, die wirklich sagen, ja, ich glaube an dieses Projekt und mein MBA hat am Ende auch eine, ich drück's mal so aus, eine Daseinsberechtigung. Hol mich mal oder hol uns mal ganz kurz rein, wer ist so dieses Founding-Team erstmal, dass wir mal so eine Vorstellung haben und genau, und dann diven wir ein bisschen rein.
Sehr, sehr gerne. Genau, also es braucht auf jeden Fall Mut. Das ist einfach, eine Uni zu bauen, ist einfach unglaublich herausfordernd. Und ich will jetzt, also grundsätzlich Startups bauen, Unternehmen bauen, ist schon herausfordernd genug, aber nochmal in so einem regulierten, hochkompetitiven Rahmen ist nochmal herausfordernder. Und wie das Ganze entstanden ist, also Christian, der Co-Founder ist, also Teil vom Gründungsteam, der hatte schon eine lange Erfahrung mit der Entwicklung von technischen Produkten. Der hatte damals unter anderem N26 aufgebaut, was ja eine ähnlich große Herausforderung ist, nur in einem anderen Markt. Das war halt damals Banking, genauso reguliert, genauso kompetitiv. Und dann gab es noch Thomas, der vom Akademischen kommt. Das heißt, der hat lange Unternehmertum auf anderen Unis, wie der Wirtschaftsuni Wien unterrichtet und der hat immer so dieses Inside-Wissen von dem Bereich gehabt. Und die beiden kamen Es war unter Covid, haben beide Kinder, kamen zusammen und meinten, hier, also wir glauben, es muss sich was ändern und vor allem im Bildungsbereich, weil einfach viel, viel schief geht. Und genau, der eine hatte eben so die Experience mit der Entwicklung der digitalen Produkte, der andere mit der eben Entwicklung von Programmen, wie MBAs, Masters, Bachelor. Und die haben eben gesagt, hey, lass uns die Uni von morgen bauen. Und ich kam da ganz zufällig dazu, bevor es gegründet wurde. Und genau, hatte damals die Aufgabe oder die Herausforderung, alles im Marketingbereich aufzubauen und die ersten Studenten zu akquirieren. Und während Thomas so das Akademische aufgebaut hat, dafür gesorgt hat, dass die Akkreditierung passiert, dass die Programme stimmig sind und Christian eben, dass das digitale Produkt stimmt, weil am Ende ist skalierbares Lernen vor allem durch eben die entsprechende Technologie möglich. Und
Ja.
so ging's los und das war dann tatsächlich ein eineinhalbjähriger Prozess, bis wir akkreditiert wurden, während wir aber schon Programme hatten. Und das war möglich, indem dass wir Partnerschaften mit bestehenden Unis eingegangen sind und wir uns um die Delivery gekümmert haben und die Partnerunis eben um die Akkreditierung dahinter. Und das war eine richtig, richtig smarte Entscheidung, weil wir unglaublich viel lernen konnten, sehr, sehr schnell, was uns jetzt sehr, sehr hilft.
Mega. Und das heißt, ihr wart quasi zu dritt am Anfang?
Genau, also wir waren vier damals, wir hatten noch einen Head of Product, der unterstützt hat und genau, ein, zwei Entwickler und das war so das Founding Team am Anfang. Und genau, nach Gründung im ersten Jahr haben wir dann es war noch relativ klein, da waren wir dann irgendwann so 10 bis 15, aber noch sehr, sehr klein und das blieb dann auch ziemlich stabil für die ersten ein, zwei Jahre und dann haben wir das Team mal verdoppelt,
Ja.
weil es einfach notwendig war. Das ist ja dann immer ein Sprung. Es waren irgendwann im ersten Jahr dann 30, 40 Studenten, relativ klein und dann ging es relativ schnell nach oben mit der Studentenzahl. Und damit wurde auch das Team immer größer. Nicht nur mit der Studentenzahl, sondern auch mit der Anzahl der Programme, weil das ist dann schon relativ viel Aufwand, den ganzen Prozess hin vom Marketing zum Admissions, hin zum Programmmanagement zu koordinieren.
Ja, und jetzt wissen wir ja, dass deine, vielen Dank erstmal dafür, jetzt wissen wir, dass deine Leidenschaft tatsächlich Education ist. Und jetzt bist du da ja mit zwei total spannenden Menschen auch zusammengeraten. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, ganz spannend. Also ich hatte immer Mentoren an meiner Seite und einer meiner Mentoren hatte mich damals mit eben Christian verknüpft. Und genau, ich hatte schon etwas Education Experience. Er war dann relativ frisch in dem Thema und so haben wir uns kennengelernt. Und er hat mich da ganz gut überzeugt, dass die Vision eine große und eine sehr, sehr spannende ist. Aber Mentoren, das ist ein Thema, was ich jedem empfehlen kann. Vor allem in einem Thema wie Unternehmertum, da jemanden an der Seite zu haben, der einfach schon einige Steps voraus ist und dem man einfach wirklich um Support, um Guidance fragen kann. Das ist so der ultimative Cheatcode, nenne ich das immer gerne.
Ja, letztlich ja. Genau. Und jetzt, wie lange gibt es die Tomorrow University jetzt schon?
Wir haben 2020 gestartet, 2021 wurde sie gegründet. Also es sind jetzt 4 Jahre, tatsächlich auch im Januar war die offizielle Gründung.
Ah ja, schön. Und wie schaffst du es dann jetzt? Also, ihr seid jetzt zu dritt. Das heißt, letztlich. Ja, könnt ihr ja, ich sag mal, so Talfahrten, die ja auch dazu gehören, zu jeder Gründung, meistert ihr gemeinsam. Wo holst du für dich denn den inneren, also diese innere Widerstandsfähigkeit und Resilienz, dass du weißt, es lohnt sich und ich stehe dafür jeden Tag auf, auch wenn es wirklich zwischendurch knallhart ist?
Sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, viele Antworten liegen in der Vergangenheit, die ich bis jetzt noch nicht erwähnt hatte. Wir hatten über mit 14 Nachhilfe geben und so weiter ge gestartet. Ich hab zu der Zeit auch Leistungssport betrieben, bis 18. Und die Zeit war sehr, sehr prägend, was das ganze Thema Widerstandsfähigkeit, Resilienz, Hingabe, Passion ganz generell angeht. Und ich habe zu der Zeit gelernt, dass du, also einerseits ist diese Passion und die Hingabe unglaublich essentiell. Das ist für mich so die Basis. Und die zu pflegen und damit eine sehr, sehr gute Beziehung aufzubauen. Und was man im Leistungssport auch lernt, ist, wo Anspannung ist, ist Entspannung. Das ist zum Beispiel eine Sache, die auch nochmal letztes Jahr mit einer Coach daran gearbeitet hat, wo man einfach sagt, hey, du, wenn du Gas gibst im Job, wenn du von 9 bis um 9 am Abend daran bist, das Ganze zu entwickeln, dann musst du davor und danach auch Zeit für dich haben oder am Wochenende einen Tag, wo du andere Dinge tust, nichts tust, einfach entspannst und recoverst. Und das ist eine Sache, wo ich einfach richtig starke Routinen habe, zum Teil noch aus der Zeit früher, zum Teil einfach mittlerweile angepasst, die mir helfen. Und dann natürlich einfach ein Netzwerk an Menschen, mit denen man starke Beziehungen hat, mit denen man Dinge ganz offen und ehrlich besprechen kann, um da eben nicht alle Last oder Druck irgendwo auch selber zu tragen. Und das ist klar, das ist das Team hier, aber das ist auch einfach Freunde, Beziehungen. Das war für mich auch einfach ein großes Learning, darin wirklich zu investieren und diese unabhängigen Menschen zu haben, mit denen man einfach echt, die man anrufen kann oder am Wochenende treffen kann und sagen, schau mal her, echt schwierig im Moment, aber also das hilft einfach brutal. Diese drei Komponenten, also wirklich gute Beziehung zu seiner Leidenschaft, zu seiner Hingabe, dann eben dieses Entspannungsspiel und dann eben einfach ein Support-Netzwerk an Menschen, die einfach an der Seite sind.
Ja, mega. Das heißt, wie du schon sagst, ne, Anspannung, Entspannung, das ist ja auch ein Riesenthema, wenn es um das Thema, und da wird ja viel drüber geschrieben. Wir sind ja beide in der LinkedIn-Bubble, das ganze Thema mentale Gesundheit, und da gehört es ja auch zu. Und letztlich, und es ist total schön, dass du da den einfach so die Rückkopplung machst aus dem Leistungssport. Und viele vergessen einfach, dass wir als, ja, vielleicht in jüngeren Jahren, als wir jung waren, auf jeden Fall ja auch ein Instrument erlernen ist ein Leistungssport halt fürs Gehirn. So, und alles, was wir machen mit einem hohen Fokus und mit einer hohen Präzision, hat dann den Anteil, dass wir uns auch entspannen lernen zu dürfen. Und wir vergessen das immer wieder, wenn wir im Firmenkontext sind. Also ich habe das ganz viel mit Führungskräften und CEOs, wo ich denke, wo sind denn eure Pausen? Wo sind denn da die Momente, wo ihr entspannt? Und dann wissen die das teilweise gar nicht. Und ich habe einfach für sich keine Inseln oder sich zu wenig drüber Gedanken gemacht. Du hast mir auch gerade deine Routinen erzählt. Teil die doch auch nochmal, weil ich finde es immer spannend, wenn man auch noch weiß, okay, was konkret machst du denn jetzt, um zu entspannen?
Genau, also es gibt hier unterschiedliche Levels. Also vielleicht mal das höchste Level ist ja das Jahr. Also wie schaut ein Jahr aus? Und also zum Beispiel auf Jahreslevel mache ist, ich habe ein langes Wochenende im Quartal, wo ich einfach raus bin, weg bin. Bedeutet nicht, ich bin jetzt komplett unerreichbar, aber bin auf jeden Fall in einem anderen Setting und es ist weg von der Routine. Und dann habe ich auch nochmal zweimal 1 bis 2 Wochen im Jahr, wo ich dann wirklich einfach off bin, so gut es geht. Und dann unterwegs bin mit Freunden alleine. Und das ist auf jeden Fall einfach super wertvoll. Dann auf dem Wochenlevel ist es für mich ein Tag, das ist immer der Samstag, wo ich einfach echt entweder wirklich entspanne und das kann Schlafen sein, das ist für mich auch Sport. Oder einfach mir andere Themen anschaue, die mir auch total interessieren. Da lese ich, da höre Podcasts, da treffe Menschen, die oft gar nicht in demselben Bereich sind. Da geht es wirklich für mich um Neues zu lernen. Das gibt mir sehr, sehr viel Energie. Und auf dem Tageslevel, wir hatten vorhin, bevor der Aufnahme ganz kurz gesprochen, ich gehe relativ früh ins Bett, um 10 Uhr meistens, schlafe dann meine 7 bis 8 Stunden. Schlaf ist für mich ein großes Thema. Und dann stehe ich in der Früh auf, mache Sport, für 1,5 Stunden im Moment. Und dann habe ich eine kurze Routine mit Journaling, Meditation, Frühstück, bevor es dann eben ins Büro geht. Und dann ist schon so ein Tag oftmals, geht dann schon oft von 9 bis um 7 oder 9 am Abend, je nachdem, was da noch am Abend ansteht. Das ist schon ein langer Tag und genau, der da so ansteht. Und aber ich versuche dann schon sehr bewusst eben durch das in Morgenroutine in der Früh, durch auch dieses Wind-Down am Abend und den Samstag diese Pausen einzubauen, damit eben das über eine lange Dauer einfach nicht nur möglich ist, sondern angenehm und gesund ist.
Ich finde es total schön, wie du das beschreibst mit den Pausen auch so im Quartal und dann im Jahr. Ich stelle immer wieder fest, und hatte eine Kollegin, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, da ging es auch darum, also wie ich das mache, jetzt so meine Tochter, die so klein ist, und stell fest, ich habe gar nicht diese krassen, also 2, 3 Wochen Pausen, sondern bei mir ist das tatsächlich eher, dass ich jeden Tag versuche, kleine Inseln zu bauen und finde das ganz spannend, dass ich darf das, eigentlich darf ich das gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin, was das angeht, so, ich will nicht sagen, ein schlechtes Vorbild, aber irgendwie auch schon, weil ich hatte bisher, und ich bin schon einen Tag älter, nur zweimal in meinem ganzen Leben richtig Urlaub. Und zwar einmal bin ich nach Argentinien geflogen, nachdem ich in Argentinien gelebt habe. Und ich bin den Jakobsweg gelaufen. Und ansonsten habe ich nicht diesen klassischen Urlaub, sondern ich habe halt viel in Ländern gelebt. Ich war dann immer gleich direkt Monate weg. Und auch jetzt gerade ist das so. Wir hatten ja auch vor ein paar Tagen nochmal gesprochen. Dass meine Familie, ein Teil meiner Familie in Paraguay lebt, so, und dann fliegen wir einfach Monate nach Paraguay, so, und auch da baue ich mir dann Inseln in den Tag, sowas wie Dinge, die ich hier weniger mache. Also da ist zum Beispiel Pilates Reforma. Also mal abgesehen davon, dass du da fast eine One-on-One-Betreuung hast und es auch einfach da. Also das ist bei denen einfach Pilates. Die haben nicht wie wir Pilates ohne das Gerät, sondern da Pilates Reformer, beziehungsweise Pilates ist bei denen immer mit dem Gerät. Sind das so nochmal, wo ich sage, ja, genial, da ist meine Familie, ich kriege mein Kind ganz anders gebucht und habe da dann eher meine Inseln. Und trotzdem ist es nicht, dass ich den klassischen Urlaub mache. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, so, ich bin jetzt mal irgendwie 3 Wochen aus der Firma draußen. Ne? Das merke ich auch. Nun ist meine Firma ja auch ein sehr, ja, wir sind so eine Beratung, Dienstleitung, Führungskräfteentwicklung. Das ist ja alles recht dienstleistungsbezogen und viel auf Anfrage. Ist nochmal so ein anderes Geschäftsmodell. Werden wir uns nochmal drüber unterhalten. Und da merke ich halt, das ist spannend, weil mein Fokus dann eher liegt, gerade jetzt auch als Jungmama und Unternehmerin, wirklich im Daily gut auf mich zu achten, damit es mich nicht außer Schuhe hebt, weil es für mich gerade dieser klassische Urlaub tatsächlich schwieriger umsetzbar ist, jetzt on top mit der wirtschaftlichen Lage. Wie siehst du das denn? Wie nimmst du das denn wahr?
Also, ich glaube, was mir nochmal wichtig ist, weil du gerade so schön geteilt hast, wie du das handhabst mit den Pausen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man für sich so seinen Weg findet. Und bei mir persönlich hat am Beginn dieses All-in und All-out erwähnt. Was für mich sehr, sehr gut funktioniert, ist auf einer Wochenbasis irgendwie 5 Tage richtig, richtig gut durchzuziehen und dann einen Tag Pause zum Beispiel zu haben. Aber wichtig ist halt eben, und das ist sehr, sehr wichtig für mich, einfach zu betonen, so seinen Weg zu finden, weil es gibt nicht den einen Weg. Man muss für sich den Weg finden.
Das
Und
finde ich
das ist
total gut, dass du das sagst, weil das finde ich auch. Ich merke nur, ich bin sehr alleine damit. Also, was heißt sehr alleine? Es ist ja dieses große Jahr, wir brauchen alle richtig mal Pausen und richtig rausgehen. Und ich kann das auch total verstehen. Ich kann nur sehr schnell auch abschalten. Also, ich gehöre zu denen, bin ich jetzt irgendwie, ich kann mich dann auch hervorragend mal so eine Stunde komplett rausziehen und dann ist es auch okay. Also ich sage ja auch immer liebevoll zu meinem Team, wir operieren nicht am offenen Herzen. Ne? Das ist einfach so. Also das machen wir nicht. Und kann das ganz gut. Und bin aber gespannt, was ich in 2 Jahren sage. Vielleicht sage ich auch in 2 Jahren, ja, das war ja auch, wobei die Wahrheit, das war ja auch vor meiner Tochter so, dass ich nicht den so sehr klassischen Urlaub hatte. Naja.
mega, also sehr, das ist sehr spannend. Also wirklich so seinen Weg finden. Und zu deiner Frage, wirtschaftliche Situation, war die Frage. Da kommt jetzt die Unternehmerin in mir gerade durch. Also klar, es ist eine herausfordernde Situation im Moment. Wir hatten das aber schon jedes Jahrzehnt, immer mal wieder eine Krise. Und für mich sind so Phasen einfach große Chancen, da einfach coole Dinge aufzubauen, die dann auch oftmals mehr Rückenwind bekommen, wie sie davor bekommen hätten. Also zum Beispiel Covid, es war jetzt ein Beispiel jetzt, ist ja auch irgendwo war einfach eine große Krise. Und ich wäre mir nicht sicher, ob es ohne Covid uns geben würde oder mit dem Rückenwind. Also da war schon sehr, sehr viel Rückenwind einfach für Online-Education auf einmal da. Und klar, also ich glaube schon daran, es würde uns geben, aber ich glaube, wir hätten länger gebraucht. Es wäre härter nochmal gewesen, das Ganze aufzubauen. Und deswegen sehe ich es immer als große Chance, wenn man die ergreift eben.
Voll schön, weil das gehört ja auch zu mutig sein. Also auch zu sagen, okay, da ist jetzt eine Krise, ich nehme sie wahr und ich kann mich an Covid noch wahnsinnig gut erinnern, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, so, dann gehen wir jetzt mal online und mein Team so, was? Nicht sehr. Equipment ist bestellt, los geht's. Und das ist ja auch eine Fähigkeit. Kannst du beschreiben, wie du damit umgehst, also wenn du in so einer Krise bist, wo du den Mut hernimmst, Dinge auszuprobieren, die vielleicht noch nicht so on vogue sind, wo du einfach sagst, okay, ich spüre das, du hast auch gesagt, du bist sehr intuitiv, lass uns mal losgehen.
Ja, also grundsätzlich bin ich eine Person, die immer die Dinge sieht, eher also was sind die guten Dinge, die passieren könnten, wenn man die Chance jetzt ergreift, wenn man die Möglichkeit ergreift. Ich denke immer an die Upside und wenig an die Downside im ersten Schritt. Und ich glaube, das ist es ist ein großer Teil von einem mutigen Leben, von einem Leben, wo man in seine Leidenschaft hineinlebt. Und wichtig ist aber auch, also ich bin jetzt keine Person, die nur die Upside irgendwo sieht, sondern ich schaue mir schon auch die Downside an, aber mit einer gewissen Distanz und schaue mir immer an, okay, was wäre denn eigentlich der Worst Case that can happen? Und meistens ist dieser Worst Case nicht so schlimm, wie wir uns den eigentlich ausmalen oder vorstellen. Und das gibt mir dann eine unglaubliche Freiheit und einen Mut, der Sache nachzugehen, wenn eben die Upside eine große ist. Ein Versuch, ein Beispiel zu finden dafür. Perfektes Beispiel ist für mich zum Beispiel, lass uns einfach so die Entscheidung Tomorrow University aufbauen, hernehmen. Also damals gab es viele Stimmen, inklusive meiner Eltern und meinen Umkreis damals, die meinten, eine Uni aufbauen, total crazy. So, it won't work out. Also es gab sehr, sehr viele Stimmen, die gemeint haben, ey, so, glaubt ihr wirklich, ihr kommt gegen die Unis da draußen an, die irgendwie Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte eine Brand aufgebaut haben, will never work out. Und was wir immer gesehen haben, ist, but what if it works out? So, also was, wenn es funktioniert? So, was, wenn wir einfach da jetzt jedes Jahr daran arbeiten, akkreditiert werden, die ersten 100 Studenten, die ersten 500, es dann nur in Deutschland funktioniert, in anderen Märkten funktioniert, wenn wir coole Persönlichkeiten an Bord bekommen. Und wir haben immer gedacht, okay, what if it all works out? Und ich glaube, das ist viel, viel der Magie. Also einerseits, also die erste Entscheidung zu treffen, okay, mache ich was nicht? Also das war damals viel, viel, ja, Mut irgendwo, der da erforderlich war. Und eben dann auch braucht es jeden Tag Mut, einfach so Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch die Magie von, ja, einem guten Leben und einem guten Leben auch für eine Organisation. Und eine Organisation braucht am Ende Innovation. Und Innovation braucht Mut und genau dieses Denken.
Ja, das ist so schön, weil, also es schließt sich so ein bisschen mit so zwei, drei Themen. Ich finde es total wichtig, und ich springe jetzt mal so ein bisschen, so diese Erinnerung. Wir brauchen zwischen einer Anspannung noch eine Entspannung, weil durch diese Entspannung lockern wir wieder und kriegen wieder Intuition, wir kriegen wieder Kreativität. Das heißt also, wir geben uns da nochmal wieder den Raum, um neue Sichtweisen zu sehen. Das andere, was du sagst, es braucht irgendwie ein Netzwerk, es braucht, und das Netzwerk ist natürlich, ich finde, sag immer so die persönliche Fangemeinde, und ich kann da total mitgehen. Also es gibt Punkte, die bespreche ich mit bestimmten Menschen nicht, weil ich genau weiß, ich bin vom Typ her jemand, ich habe 150 Ideen. Und mir hat meine Freundin gesagt, ja, Elisabeth, du hast immer 150 Ideen und dann passieren von den 150 aber nicht alle. Sage ich, ja, es ist schön, dass ich 150 habe. Und wenn ich davon irgendwie 80 umsetze, sind es 80 mehr als 1 Million andere Menschen machen. Und das fand ich so sehr eindrücklich, als ich ihr das gespiegelt hatte, weil sie vom Typ her nicht so ist. Ne? Es gibt einfach Menschen, die sind dann nicht so. Und das ist fein. Es geht mir darum, dass wir uns erlauben, diese Dinge auszusprechen und dann Menschen haben, die uns sagen, ja geil, erzähl mal, wo soll's hingehen, wie geht's? Und auf dem Weg, wie du schon sagst, sich immer wieder auch also vorzunehmen, was ich stelle es, ich glaube, das kommt sogar von Tony Robbins, eine Aufgabe. Also was verlierst du, wenn du es nicht umsetzt? Egal was es ist, ein Urlaub, ein Projekt, vielleicht auch ein Jobwechsel, vielleicht auch, also es gibt ja ganz viele Dinge, wo wir uns die Frage können, was verlierst du, wenn du XYZ nicht umsetzt? So, und das ist so, ich finde diese Frage ist so hilfreich und so machtvoll, weil du kommst auf, wo du denkst, so, ja, krass. Das ist einfach irgendwie, ja, ich verliere einfach wahnsinnig viel. Bei mir war es damals so einer der einschlägigsten Entscheidungen, wirklich zu sagen, ich werd jetzt erstmal Solo-Mama. Gut, das bleibe ich ja. Also, was heißt, ich heißt nicht, dass ich immer alleinerziehend bleibe, aber Single-Mom by Choice. So, das Kind ist jetzt da. Da gibt es jetzt erstmal kein Vater in dem Sinne. Da gibt es einen, es hört sich erst, wenn ich das immer ausspreche, gibt es ein Erzeuger. Das hört sich, wie ich heute noch alles so sehr mechanisch. Und ich habe mich auch hingesetzt und natürlich hatte ich Ängste in dem Moment. So meine Firma, die lief, also die war gut, ich war gut aufgestellt, ich war mittlerweile, hatte ich Angestellte, ich habe mal mehr, mal weniger Angestellte, ich habe ein riesenenges Netzwerk an Freelancern, wo wir sehr eng kooperieren, als sind schon eine Mannschaft von über 40 mittlerweile. Und trotzdem durfte ich für mich auch aufschreiben, okay, was verliere ich, wenn ich jetzt hinauszögere, Mama zu werden, ne? Und das war also bis zu dem Punkt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch 5 Jahre habe, ne? Also ich war damals auch einfach schon 36. Das war jetzt auch nicht mehr Anfang 30 und meine Werte waren damals nicht so prickelnd, ne? Die Ärzte haben oder die Kinderwunschklinik hat gesagt, wie überlegen Sie sich's, ne? Das ist jetzt auch TikTok. Weiß man nicht, ne? Ich war ja nicht vor 10 Jahren da. Also das heißt, man hat nur diesen Stand null. Und das finde ich ganz wichtig, egal in welcher Entscheidung wir sind. Und ich treffe, und genau da kann ich mit dir mitgehen. Ich gucke jetzt auch wieder mein Unternehmen an und überlege, ich weiß genau, so gerade im Entwicklungsbereich, es darf mehr E-Learning geben. Wie setzen wir das um? Wie darf es aussehen? Wie können wir da mitgehen? Und das ist dann auch nochmal eine Sache, die den Mut braucht, sich zu öffnen und Mut aus unterschiedlichen Perspektiven. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie definierst du Mut? Ich dachte gerade, ich beschreibe mal, was ich unter mutig sehe, aber wie definierst du Mut? Was ist für dich irgendwie mutig sein?
Mutig sein ist für mich, das zu tun, was sich richtig anfühlt.
Aha.
Mich mutig sein, also du hörst wieder diese Gefühlsebene, wir hatten Intuition besprochen. Für mich ist es wirklich, ich glaube, alle, wir haben deine innere Stimme. Die kommt einmal mehr durch, einmal weniger, aus unterschiedlichen Gründen, aber diese gibt es. Und die Magie des Lebens steckt darin, die zu hören. Das ist eine Sache, die zu hören, und die zweite Sache ist dann die ernst zu nehmen und die zu verfolgen. Und ich glaube, was ich einfach sehr, sehr oft beobachte bei Menschen, die gerne mutig wären, aber es nicht sind, ist zum Beispiel, also diese zu viel Bedeutung dem Risiko gegenüber. Also ich sage immer, ich will ein Leben, I want to live a life of risk and not regret. Das heißt, ich will immer,
Ah.
ich will am Ende meines Lebens sagen können, hey, ich wollte was tun, ich habe es gemacht. Und vielleicht hat es ab und zu mal nicht funktioniert. Aber es nicht probiert zu haben, wäre für mich das Schlimmste. was es geben würde. Und ich glaube, was oft so der Blocker an ist, mutig zu sein, ist eben diese Überbewertung von der Downside, die wir schon besprochen hatten, dass alles, was passieren, potenziell passieren kann und total irgendwie ja, unkomfortabel wäre, was uns da irgendwo blockt. Und genau, ich glaube, da einfach eine gute Beziehung zu finden, ist sehr, sehr essentiell.
Total schön. Und das ist ja auch etwas, was ich finde, was dich so spannend auch macht als Persönlichkeit. Und da gehört Alter auch einfach mit zu. Wie hast du es denn und wie machst du es immer noch? Dann, du hast deine Intuition, du sagst, okay, you go all in. Und ich kann das total verstehen, dass du sagst, also ich bin auch vom Typ, ja, lieber einmal mehr rein da und entweder das funktioniert oder das funktioniert jetzt halt nicht, weil genau was du sagst, ich möchte mein Leben voll leben und nicht, dass ich am Ende irgendwie sage, ja, hätte ich mal. Und gleichzeitig spüre ich auch, ist ja bei vielen Menschen ein Showstopper, warum sie nicht losgehen oder ihre Träume nicht gehen. Also ein großer Teil, was denken denn die anderen über mich? Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dir, also auch aufgrund des Alters teilweise immer noch eine Rolle ist, aber auch die Ideen, die du, was du jetzt seit Jahren verfolgst. Wie gehst du damit um, wenn dein Umfeld, dein enges Umfeld irgendwie sagt so, nee, sorry, ich unterstütze dich da irgendwie jetzt nicht, ich finde es irgendwie.
Also ich muss zugeben, ich habe über die Jahre einfach Umfeld gebaut, die einfach, die mich, also für mich ist es wichtig, ein Umfeld zu haben, das mich versteht, wie ich bin und meine Liebe zu der Sache. Die aber parallel dazu den Menschen in mir sehen und nicht nur die Unternehmerin. Das ist für mich ganz, ganz essentiell. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Und parallel dazu musste ich schon noch lernen, was du so beschrieben hast, den Umgang eben mit den Stimmen, die sagen, hey, was du eigentlich tust, ist nicht richtig. Und der ist immer da. Und der kommt aus unterschiedlichen Plätzen. Das ist oftmals, und oftmals kommt er von einem Place, wo man sich eigentlich denkt, ich eigentlich hätte die Bock, das selber zu tun. Aber irgendwie blockt mich da was. Aber ich glaube, damit dem nicht so viel Wert zu geben. Und für mich gibt es so ein schönes Quote. Ich liebe auch Quotes, wie man merkt, ist, don't go to a person, or like don't listen to the critics of a person you would never ask for advice. Und das ist für mich sehr, sehr wahr. Und für mich gibt es echt wirklich einen Haufen Menschen, deren Rat mir unglaublich wichtig ist und deren Stimme mir unglaublich wichtig ist. Und dann gibt es eben viele andere, deren Rat mir weniger wichtig ist und damit auch die Kritik weniger wichtig ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die einfach nochmal echt lernen durfte in den letzten Jahren, weil da gab es echt viele Stimmen, die meinten, hey, könntest du es anders machen, könntest du es ganz bleiben lassen.
Es ist so schön, also Hut ab für dafür, was du alles schon lernen durftest, weil es enorm wichtig ist, auch gerade das, was du sagst. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an Brené Brown. Und es ist auch immer, es ist eine Mischung aus beidem. Und zwar, wenn du sagst, okay, hol dir, also ne, jemand, der dir einen Rat gibt, beziehungsweise jemand, der dich kritisiert, prüf auch immer, würdest du von dem dann auch einen Rat einholen. Und im Zweifel, also ich habe das bei mir auch in der Familie, dass meine Familie das wahnsinnig gut mit mir meint. Und dann geben die mir irgendwie sowas wie, ja, aber wenn das gerade wieder so ein bisschen stressiger ist und deine Tochter ist ja auch noch klein, ja, vielleicht solltest du wieder in Festanstellung gehen. Dann denke ich so, es ist doch gar nicht das Thema hier. Also es ist doch nicht das Thema, in Festanstellung zu gehen. Worüber reden wir denn hier eigentlich? Ne? Also ich fahre doch nicht alles. Also ich habe ja auch eine Verantwortung übernommen und die übernehme ich ja auch gerne für mich, das Team und. Und deshalb ist es total wichtig, da auch immer wieder zu prüfen. Also A, wem fragen wir auch um Rat?
Ja.
Also damit fängt es an. Und wer kritisiert uns? Und das andere ist, und Brené Brown, die hat dieses, sie sagt, also sie schreibt ja ganz viel über Verletzbarkeit und über Scham. Und sie sagt auch, ja, geh du erstmal in meine Arena, bevor du irgendwie der Meinung bist, dass du mir irgendetwas sagen darfst. Weil solange du nicht in meiner Arena getanzt hast, dann ist das gar nicht, ist das überhaupt nicht, ist letztlich dein Beitrag gar nicht wertvoll. Und das stelle ich auch immer wieder fest. Das ist auch, ich habe das innerhalb meiner Familie auch. Meine Schwester ist ja ganz anders als ich und sie meint das total lieb. Und wir hatten das gestern erst wieder, dass sie dann ganz viele wilde Ideen hat, was ich denn alles noch machen könnte. Und dann irgendwann habe ich auch gesagt, ich kann das sehen und ich sehe auch deine positive Intention dahinter. Und gleichzeitig komme ich aus einem anderen Bereich gerade und ich bin gerade im B2B unterwegs und sie möchte ganz gern, dass ich mehr im B2C gehe. Und ich sage, ja, aber im B2C die Community aufbauen, das ist etwas, das hatte ich. Ich habe es mir feste vorgenommen. Das war der Ursprung dieses Podcasts. Der Ursprung war die Female Leaders. Ich dachte, ich mache das mit einem Kind von einem Jahr, habe ich zwei Unternehmen, easy going, schaffe ich. Komm, los geht's. Elisabeth, mach das. Und das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft. Auf Kosten meiner Tochter und auf Kosten meines Wertesystems, wie ich gerne leben möchte. So, und das ist es, deswegen, ich mag trotzdem, was meine Schwester mir sagt. Ich finde es auch wichtig und zwischendurch sind da super Impulse bei. Und gleichzeitig kann ich das auch gut trennen und sagen, und an dieser Stelle passt es halt nicht mehr. Das ist einfach, es ist nicht da. Und unter meinen Freunden, ich erzähle da wirklich wenig, wenn jemand nicht ähnlich unterwegs ist wie ich, weil es einfach Zuhören ist eine Sache, Ratschläge ist was anderes. Zuhören, ne? Und das finde ich ist nochmal was ganz anderes, wenn wir unser Netzwerk, also unsere Freunde haben, die sagen, komm, erzähl mal, wie es dir geht. Und sie einfach nur zuhören, das hilft ja auch. Aber Ratschläge.
So ist es. Und vielleicht ein Punkt dabei, also eine Sache, die ich einfach sehr oft gehört habe und immer höre, ist, also eine Sache, die sie neben Education, der Liebe zum eben Wachsen helfen durch mein Leben zieht, ist dieser Fokus auf eine Sache. Der war schon immer bei mir da. Es war der Sport, dann irgendwann ist das Unternehmertum und ist es noch immer. Und daher ganz, ganz oft, hier, Julia, also du solltest schon mal irgendwie jetzt einen Monat wohin fahren und wohin fliegen und dort dir das Land anschauen. Oder was ist irgendwie mit ersten Freund und Dating und all den Dingen? Und ich glaube, das sich anzuschauen, schon mal zu durchdenken, so wäre das eigentlich spannend, aber dann auch mit einer Konfidenz, mit einem Selbstvertrauen zu sagen, hey, nee, es ist einfach nicht der Weg im Moment, den ich gehen will. Ich liebe mein Leben und ich lebe das, weil es für mich das Richtige ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, schon die Dinge anzuhören und anzuschauen, aber dann auch mit einem Mut zu sagen, hey, nee, ich bleibe dabei und das ist für mich der richtige Weg.
Ja, und das passt nochmal alles extremst gut zusammen, ist so der, also wir haben ja angefangen zu gucken, okay, finde und lebe deine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist etwas, das bringst du sehr gut rüber, deine Leidenschaft zu leben. Und es braucht das Maß an Intuition, es braucht den Mut. Wir haben über Mut gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir, ja, wo wir darauf achten, wenn wir im Netzwerk sind, wie wichtig Mentoren sind. Ich hatte jetzt eine sehr tolle Frage und jetzt ist sie mir entglitten. Ich habe ja hier immer noch so, weil ich ja nichts vorskripte, immer noch so ein paar Notizen. Und jetzt, ich wollte so eine ganz tolle Frage stellen, weil du, sag mir noch mal, was hast du zum Schluss gesagt?
Mit dieses Commitment zu der einen Sache, so seinen Weg zu
Soll
gehen, sich
innen
anzuhören, anzuschauen, aber dann zu sagen, hey, that's my thing.
sein.
I
Genau.
think I love
Genau,
it.
danke. Danke. Genau. Also das ist jetzt, schreibe ich es mir kurz auf so. Das ist zum einen etwas, was ich kenne und wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt und Erfolg ist nicht nur monetär, das ist ganz wichtig. Erfolg ist einfach das glückliche, für sich zufriedene und glückliche Leben. Und das kann jeder für sich entscheiden und definieren. Ist, dass diese Menschen einen Fokus haben. Also die meisten Menschen haben ihre 1, 2, 3 Fuki-Punkte, aber auch nicht mehr. Und Unternehmer sowieso eine Firma erstmal, bis die läuft und dann mehr. Deswegen, das kann ich total gut, total, da kann ich auch super mitgehen, wenn ich bin jetzt irgendwie 7 Jahre selbstständig, wenn ich mir meine gesamte Freelancer-Landschaft, meine Kooperationspartner und angucke, das kann ich dir so unterschreiben. Und die Menschen, die gleich mit 5 Projekten starten, das ist irgendwie auch schwierig. Vielleicht ist es deshalb so, dass ich jetzt erstmal bei einer Sache bleibe. Und
Ja.
das andere, was ich sagen möchte, was die Quintessenz von allem, allem, allem ist, von lebe dein Leben nach deinen Maßstäben, geh los für deine Leidenschaft, hab den Mut, ist ja die innere Stärke, sich seiner selber bewusst zu sein. Und wie hast du damit angefangen, dass du in den Spiegel geguckt und auch heute noch und irgendwie sagst, ja, ich weiß, wer Julia ist und ich finde Julia geil?
Sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, es ist sehr viel Selbstreflexion und auch zum Teil eine sehr kritische Selbstreflexion, auch eine Sache, die man im Leistungssport sehr, sehr gut lernt. Und tatsächlich muss ich zugeben, das war lange für mich echt nicht einfach, weil ich sehr, sehr jung einfach eine gewisse Leidenschaft hatte und die Folge daraus war dann oftmals, dass ich einfach Dinge, die man in dem Alter macht, irgendwie mit 10 bis 14 oder mit 14 bis 18 nicht gemacht habe und da schon oft irgendwie der Outsider war zu den Zeiten. Und da habe ich schon oft damit gestruggelt. Das hat sie dann eben erst so mit 17, 18 erst, ist auch gut. Aber das hat sie dann erst geändert. Und dann fand ich es richtig geil eigentlich. Also wie cool ist es, so eine Leidenschaft zu leben? Und also wie dankbar muss man sein, die gefunden zu haben? So. Und aber davor war das schon ein Struggle. Aber ich glaube immer diese unglaubliche Selbstreflexion mit sich selbst. So. Ich habe sehr, sehr, sehr früh, das hat irgendwie so mit 12, 13 gestartet, gejournalt, so was sind die Dinge, die ich gut finde, was sind die Dinge, die ich weniger gut finde, was sind die Dinge, verbessern kann, was ist die Priorität der Verbesserungen und das hat relativ gut gestartet bei mir und da habe ich mittlerweile auch noch meine Routinen, die helfen und das wieder in Kombination mit einem Netzwerk, mit einem Support-System, Menschen, die das auch nochmal widerspiegeln, die mir sagen, hey Julia, du bist unglaublich gut. Du wärst ein guter Coach, du bist unglaublich gut im Leute mitnehmen, motivieren zum Beispiel. Das in Kombination mit dieser Selbstreflexion hilft mir unglaublich, da immer zu wissen, was ist die Leidenschaft, aber dann auch zu wissen, es ist nur immer die richtige Leidenschaft. Und das Commitment zu der Leidenschaft ist auch genau richtig.
Es ist so hilfreich, es ist so, so, so hilfreich, gerade das Journaling. Also es ist ja auch so, ich mache das auch schon seit Jahren. Und auch diese eigene und selbst, also eigene Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und ich weiß noch, was mich ja damals sehr geprägt hat, das darf ich gar nicht sagen. Also ich wollte mal Musical-Darstellerin werden und viele, die mich besser kennen, die würden jetzt sagen, ah ja, it all makes sense now. Und ein Teil davon war ja dann auch Theater zu spielen. Und ich weiß noch, dass ich in den Vorbereitungen von so Stücken immer saß und dachte, also warum lassen sich Menschen eigentlich scheiden? Und dann habe ich wirklich mit, ich 15 Jahren angefangen, mir Bücher durchzulesen über Ehekrisen. Und ich weiß noch, dass ich fand das so spannend. Ich meine, ich war weit weg von heiraten, ne? 15, da ist noch nicht viel. Und fand es aber so spannend, dass ich sehr früh angefangen habe, mich mit Lebenswelten zu beschäftigen. Das fand ich immer irgendwie interessant. Und auch zu gucken, ah, es ist ja spannend, was ist meine Lebenswelt und was braucht es, um aus dieser Lebenswelt rauszutreten, ne? Und das ist so das, was diese Selbstreflexion macht. Und ich weiß noch so, es gibt so Bücher, die in der Persönlichkeitsentwicklung sehr, also die einfach, ja, die meisten gelesen haben, sowas wie Gespräche mit Gott. Ich weiß noch, ich stand damals und ich war noch keine 20 und ich stand da und dachte, hä? Was hat denn das dazu Gespräch? Das muss ich lesen, weil, also mich hat es so getriggert, dass ich gedacht habe, nee, allein deshalb lese ich jetzt das Buch Gespräche mit Gott. Was geht da denn los? Ein Bibelbuch oder was? Und deshalb kann ich das 1000% unterschreiben, diese Zeit sich zu nehmen, Dinge aufzuschreiben. Es gibt ein schönes Buch, ich gucke mal nach links, ich glaube, das heißt Der kreative Schreiber. Da geht es auch darum, ne, auch so ungefiltert mal alles runterzuschreiben. Also eine Sache ist ja, dass wir Fragen haben und das andere ist ja, dass wir auch erstmal unseren Kopf leer schreiben, gerade wenn der Kopf so voll ist und dann meinungsfrei alles runterschreiben. Das ist ja auch eine super Methode, gerade wenn es stressig ist, ne? Einmal alles raus und egal, auch wenn du dich jetzt dreimal wiederholst, liest ja keiner, kannst danach wegpacken. Ja, also das finde ich auch mega. Mega, mega, mega. Liebe Julia, hast du noch etwas, was du der Community gerne mitgeben möchtest? Vielleicht hast du noch ein schönes Zitat oder so.
Ja, die eine Sache und vielleicht aufbauend auf unserem Gespräch ist wirklich die Message, wir haben ein Leben und das gilt es zu leben. Und da gehört eben dazu, seine Leidenschaft zu finden und den Mut zu haben, sie zu verfolgen. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn wir alle genau das tun, Leidenschaft finden und den Mut haben, sie zu verfolgen, dann ist die Welt automatisch eine bessere. Und das wäre mein Wunsch, dass wir da one step at a time dem immer näher kommen.
Voll schön. Julia, es war mir eine große Freude. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Zuhörenden. Wir verlinken alles. Schaut euch unbedingt die Tomorrow University an. Es ist wirklich bahnbrechend. Ihr habt da eine Mischung aus hochwertigem Wissen und gleichzeitig, und das macht es auch aus, tatsächlich krassen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die euch nach vorne bringen. Also genau, das packen wir alles in die Verlinkung und dann wünsche ich euch bzw. wir euch noch einen schönen Tag.